Wir hören auf Gottes Wort zum heutigen Sonntag, Psalm 102. Ein Gebet für den Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not. Neige deine Ohren zu mir, wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald. Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras, dass ich sogar vergesse, mein Brot zu essen. Mein Gebein klebt an meiner Haut vor Heulen und Seufzen. Ich bin wie die Eule in der Einöde, wie das Käuzchen in den Trümmern. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. Täglich schmähen mich meine Feinde, und die mich verspotten, fluchen mit meinem Namen. Denn ich esse Asche wie Brot und mische meinen Trank mit Tränen. Vor deinem Thron und Zorn, weil du mich hochgehoben und zu Boden geworfen hast. Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, und ich verdorre wie Gras. Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Du wollest dich aufmachen und überziehen und erbarmen, denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist, und die Stunde ist gekommen. Denn deine Knechte wollten gerne, dass es gebaut würde, und es jammert sie, dass es in Trümmern liegt, dass die Heiden den Namen des Herrn fürchten und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit. Ja, der Herr baut Zion wieder und erscheint in seiner Herrlichkeit. Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Das werde geschrieben für die Nachkommen. Und das Volk, das er schafft, wird den Herrn loben. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe. Der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmachen die Kinder des Todes. Dass sie in Zion verkündigen den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem. Wenn die Völker zusammenkommen, und die Königreiche dem Herrn zu dienen. Er demütigt auf dem Wege meine Kraft, er verkürzt meine Tage. Ich sage, mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage. Deine Jahre wären für und für. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand, wie ein Kleid wirst du sie wechseln und sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Die Söhne deiner Knechte bleiben wohnen und ihr Geschlecht wird vor dir gedeihen. Wir wollen beten. Danke, lieber Vater, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus auch jetzt heute Morgen wieder unter deinem Wort zusammenrufst. Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Danke, lieber Herr, dass wir dich so auch kennenlernen durften, erfahren durften, wie du in deinem Wort dich offenbart und verbürgt hast, als der, der gestern, heute und derselbe in Ewigkeit war, ist und bleibt, auch in allen Irrungen und Wirrungen dieser Welt. Aber Herr, du kennst unser Herz, das sich immer wieder von Umständen, Menschen, äußeren Erfahrungen entmutigen lässt, wankelmütig verzagt wird, angstvoll in die Zukunft schaut, wie der Beter unseres Psalmes. Und danke, dass wir dir das sagen, bekennen dürfen. Auch der Unglaube, der damit einhergeht, wird dich und dein Herz betrübt haben. Herr Jesus, wir möchten dich auch heute Morgen ganz neu um diesen ungetrübten Blick bitten. Du aber bleibst, wie du bist, und wollen dich gerade in dieser neuen Woche durch Vertrauen ehren. Gib deinem Boten Vollmacht, dass er dich als unseren alleinigen Herrn und Heiland groß macht. Und danke, dass du uns in diesen äußeren Rahmenbedingungen auch heute Nachmittag Gemeinschaft in so vielfältiger Weise erfahren und erleben lässt, im Taufgottesdienst, im Segnungsgottesdienst, für den Abschluss des Bibelunterrichts und in dem, dass neue Geschwister wir in unsere Gemeinde aufnehmen dürfen. Danke für dieses große, große Geschenk. Und nun möchten wir dich bitten, dass du segnend dein Wort in unser Herz legst und mit unserem Herzen verbindest. Amen.
Wenn wir diesen 102. Psalm hier vor uns haben, dann würde mich natürlich jetzt mächtig interessieren, welche ersten Leseeindrücke dieser ja nicht ganz kurze Text bei Ihnen hinterlassen hat. Sind Sie irgendwie halbwegs damit klargekommen? Was ist denn so hängen geblieben in Ihrem Kopf, in Ihrem Herz? Was meinen Sie denn so, um was es da so eigentlich geht in diesem Psalm? Wir haben ja schon eine Überschrift, Hilfe, ein Gebet für den Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Ja, das ist ja schon eine erste Spur. Und tatsächlich, heute Morgen ist es unsere erste Aufgabe, diesen wunderschönen 102. Psalm einmal ein ganz klein wenig uns näher zu bringen. Da braucht es ein paar Zugangswegsbeschreibungen. Da braucht es ein paar Unterstützungshilfen, da braucht es ein paar Verständnisse, so denke ich. Und da braucht es auch ein paar Spuren, die wir gehen, die schon vor uns gezogen worden sind. Wir sind ja jetzt absolut nicht die ersten Christen, die Psalm 102 lesen und bedenken und darüber beten. Also lassen wir uns ein bisschen diesen Psalm näher kommen. Lassen wir ein wenig ihn auf uns zukommen. Und vielleicht hilft, je nachdem wie wir ticken, wir sind ja unglaublich verschieden. Für den einen hilft es dann so ein bisschen, so eine Struktur reinzukriegen. Manchmal hat man dann so ein bisschen was Sortiertes schon mal vor sich. Und wenn wir diesen Psalm vor uns haben, dann merken wir ja schnell, die ersten 12 Verse, die sind von einem ganz bestimmten Ich bestimmt, was mit einer ganz großen, riesengroßen, umfassenden Not seines Lebens zum lebendigen Gott kommt und klagt. Ganz eindeutig. Lang, 12 Verse. Wir kommen noch drauf. Nun könnte man sagen, wer ist denn dieses Ich? Und da geht es natürlich schon los. Das ist natürlich ein einzelner Glaubender sein kann. Einer, der eben an diesen Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, an diesen Vater unseres Herrn Jesus Christus glaubt und ihm seine ganze Not ausschüttet. Aber schon indem wir diesen Psalm ja natürlich weiter im Hinterkopf haben, dann plötzlich der Zion auftaucht und diese Stadt auftaucht, ja, ganz Israel am Horizont auftaucht, die ganze Welt am Horizont auftaucht, merken wir, das bleibt ja jetzt nicht nur irgendwie individuell ganz, ganz klein bei einem Einzelnen stehen, sondern es geht ja ganz weit auf. Und natürlich haben dann viele gedacht, dieses eine Ich, was da am Anfang spricht, man sagt, das ist ein Stellvertreter-Ich. Das Ich steht für alle im Volk Israel, für ganz, ja, das kann man so denken. Aber zumindest die ersten 12 Verse, richtig dicke, klar, eine große, lange, erschütternde Klage dessen, der da in seinem Siff dranhängt. Dann haben wir einen riesen, wunderschönen Mittelblock. Die Verse 13 bis 23, da wird es unglaublich hell. Wahnsinn, wie hell das da wird. Ein Hymnus, der auftritt und ein Text, der den Zion in die Mitte stellt. Da kommen plötzlich ganz andere Tenor rein. Das ist eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Welt, eine ganz andere Luft ist da drin. Als ob man aus dem Mief der Verse 1 bis 12 in die Höhenluft der Verse 13 bis 23 kommt. Große, dicke, prophetische Textaussagen und Passagen sind das, was uns da glücklich machen, und da könnten wir gerne auf diesem Plateau bleiben, bevor man uns ab Vers 24 wieder runterzieht. Und man ist genau da, wo man vorher wieder war. Es heißt dann wieder, er demütigt mich auf dem Weg meiner Kraft, er verkürzt meine Tage. Das Verkürzen der Tage, das wurde ja schon vorher gesagt in Vers 12, meine Tage sind dahin wie ein Schatten. Und genau das nimmt jetzt der Beter nach diesem hohen Plateau am Ende wieder auf. Aber er bleibt nicht da unten, sondern nimmt uns dann wieder hinein, indem er aus diesem Hochplateau wieder so ein paar Sätze sagt. Du hast Vorzeiten die Erde gegründet, es endet auch recht positiv mit einem Lobpreis des schöpferischen, ewigen Gottes. So, das nur ganz schlicht zur Struktur. Hilft das? Vielleicht ein bisschen. Vertiefen das nächste, dass wir begreifen, was kommt uns eigentlich in diesem Text entgegen. Dass in dem Psalm geklagt wird, ja, das kennen wir. Das ist ja jetzt nichts Neues, und wir sind ja unendlich froh, dass so viel geklagt wird in dem Psalm. Nicht, weil wir Klagen so schön finden, sondern weil wir dann wissen, wir sind in einer guten geistlichen Verwandtschaft mit denen, die vor uns geglaubt haben und die in unterschiedlichen Lagen ihres Lebens ihre Klage vor dem lebendigen Gott ausgeschüttet haben. Aber in diesem Psalm ist er eben jetzt nicht nur Klage. Und es ist auch nicht nur, es ist alles schön geworden, sondern es ist etwas anderes, was Besonderes in diesem Psalm, was es so eben nicht in allen Psalmen gibt, schon gar nicht in allen Klagepsalmen. Es kommt so ein anderer Tenor dazu, nämlich es kommt das, was ich vorhin mit Prophetie meinte, dazu. Oder man kann auch sagen, unglaubliche, begründete Hoffnungsaussagen bestimmen diesen Psalm. Eine ganze Serie von Wahrheiten werden in diesem Psalm ausgesprochen. Das ist das Besondere an diesem Psalm. Wir haben ja viele Psalmen, wo dann der Klagende, wenn er irgendwie versucht, da rauszukommen, sich in der Vergangenheit sich orientiert. Und dann kommen ganz viele Psalmen, wo man sagte, Herr, du hast doch damals dem Volk Israel geholfen. Und so wie du damals dem Volk Israel geholfen hast und jetzt mir so geht, daraus schöpfe ich eine Kraft nach vorne. Und hier ist es ganz anders. Hier sagt einer, so sieht's bescheuert aus. Und dann kommt aber eine zweite Welt dazu, eine Welt von unwahrscheinlicher Hoffnung. Und nicht nur dieses blubbernde Hoffnungsgesülze, was wir in unserem gesellschaftlichen Umfeld so haben, sondern die klassische, biblische, begründete, feststehende Hoffnung, wo jeder Hoffnungssatz Wahrheit ist. Ein Satz nach dem anderen. Und wenn man jetzt die beiden Teile vergleicht, dann entdeckt man etwas ganz Erstaunliches. Dieser ganze Psalm ist voll von Zeitaussagen. Alles, was in den Versen 1 bis 12 ist, ist sehr kurzatmig. Meine Tage sind vergangen, bin in der Hälfte meines Lebens, so ist alles vorbei, Schatten, Rauch. Und die andere Hälfte, wo es um diese Hoffnungsaussagen geht, da ist man komplett aus der Zeitachse raus. Du bleibst ewig, du bist für immer. Du änderst dich überhaupt nicht, du stehst einfach da. Merken Sie, auf der einen Seite ganz Kurzatmigkeit, ganz schnell, ganz vergänglich, ganz klein, Rauch, Feuer, weg. Und auf der anderen Seite Zeitaussagen der Ewigkeit, der Festigkeit und der Bestimmung. Wunderbar, wie das beschrieben ist. Und jetzt merken wir, so ganz langsam taucht das natürlich auf. Und wenn wir jetzt noch wissen, dass natürlich am Ende dieser Passus, du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk, sie werden vergehen, du bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand, selbst das ganze Universum, wie ein Kleid wirst du sie wechseln und sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst, wie du bist und deine Jahre nehmen kein Ende. Dieses Bekenntnis zu unserem Gott ist ja im Neuen Testament, oh überraschend, auf Christus hingedeutet. Das heißt, jetzt merken wir, dieser Psalm öffnet die Tür zu einem christologischen Verständnis. Denn das ist im Hebräerbrief zitiert. Dieser Passus wird im Hebräerbrief auf Christus gedeutet. Das heißt, der, zu dem dieser Psalm gerichtet ist, ist unser Herr Jesus Christus. Er ist der, siehe Hebräerbrief, der vor Zeiten die Erde gegründet hat. Und die Himmel sind seiner Hände Werk und sie werden vergehen. Er aber, der Christus, bleibt in alle Ewigkeit. Jetzt aber noch ein Akzent, ein christologisierendes Moment in diesem Psalm 102. Und die Gemeinde Jesu hat immer diesen Psalm natürlich auch auf den Christus hingedeutet. So dann ganz langsam, denke ich, könnte das ganze Ding Struktur kriegen. Und wenn Sie jetzt noch zufälligerweise beim letzten Psalm sondern dabei waren und noch den Psalm 101 nicht ganz komplett vergessen haben, sondern vielleicht glücklicherweise einen ganz, 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 ganz wichtigen Satz aus Psalm 101 in ihrem geistlichen Gedächtnis noch abgespeichert haben, dann kriegt dieser Psalm 102 noch einmal besondere Schönheit. Denn wir wissen doch inzwischen, dass die Psalmen nicht einfach zusammengedatscht worden sind, haben 150 Texte genommen und kam es, wie es kam. Nein, die den Psalter gebaut haben, die haben sich dabei was gedacht. Und es kommt nicht von ungefähr genau dieser Psalm 102 nach dem 101. In 101 hieß es doch von David gebetet, wann kommst du zu mir? Erinnern Sie sich? Wann kommst du zu mir? Das war doch das große Sehnsuchtsgebet im Psalm 101. Endlich Gott bei mir. Nicht nur im Einzug auf den Zion, das ja auch, sondern endgültig in mir, in meinem Leben, in meiner Existenz. Ich oder lebendige Gott, nicht mehr getrennt, endlich zusammen. Wann kommst du zu mir? Und jetzt Psalm 102. Psalm 102. Diese große Klage. Alles ist bescheuert. Diese Wahnsinnshoffnungstexte, ja. Und dann kommt ja noch was rein. Merken Sie, es kommt noch so ein so ein aktualisierendes Moment rein, sagen die Theologen. Ein aktualisierendes Moment. Was denn? Plötzlich mittendrin in dem Psalm sagt der Beter was, dass das irritiert natürlich die Ausleger. Und wenn es irritiert, dann haut die einen raus und sagen, Glosse, vorbei, passt nicht. Und die anderen, die ein bisschen mehr denken, die sagen, halt, stopp, stopp. Gerade wenn es mich irritiert, muss ich scharf abbremsen, denn Irritationen meines Gottes sind Herausforderungen für mich. So, was sagt denn mein Gott? Mein Gott lässt den Beter sagen, es ist Zeit, dass du ihm gnädig bist. Und dann nochmal eine Bestätigung, ja, tatsächlich, die Stunde ist jetzt da. Huch, nochmal was ganz anderes. So, jetzt haben Sie drei Welten, merken Sie? Sie haben drei Welten. Ich möchte heute Morgen mit Ihnen über drei Welten sprechen. Die drei Welten aus Psalm 102. Die drei Realitäten, die drei Wirklichkeiten vom Psalm 102. Da ist die Welt der Klage, da ist die Welt der begründeten Hoffnung und da ist die aktualisierende Welt des Anbruchs. So, und jetzt haben Sie ein Gefühl. Haben Sie ein Gefühl? Und wenn Sie jetzt reingehen, dann merken Sie auch, warum die Ausleger der letzten 2000 Jahre, inzwischen fast 2500 Jahre, wenn wir die jüdische Tradition noch so mit hineinnehmen, dass das, was die gedacht haben, natürlich im Psalm 102 sich wunderschön, wunderschön widerspiegelt. Also jetzt können Sie verstehen, warum dieser Psalm hineingedeutet wird, zum Beispiel in die berühmte nachexilische Zeit. Nachexilische Zeit. Das ist diese Zeit, an der Israel, nachdem es fast 80 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft war, wieder zurück durfte nach Jerusalem der persischen Periode. Und in dieser persischen Periode sie autorisiert wurden, durch den Großkönig Kyros da entsprechend eben tatsächlich Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Es ging wieder los. Und jetzt stellen Sie mal vor, Sie wären als Jude eben tatsächlich in der babylonischen Gefangenschaft. Also irgendwo... Ach, im Jahr 540 zum Beispiel. Ja, inzwischen ist das Babylonische Reich ein Jahrzehnt nach dem anderen durchmarschiert und die Klage wird groß. Psalm 137, wir haben unsere Harfen dahin gehängt und haben unser Trauerlied da gesungen, ein Lied nach dem anderen und wollten so gern im Zion sein. Aber große, 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 große Klage. Wir sind immer noch in Babylon, immer noch der gleiche Siff. Alles hat sich, ja, nichts hat sich geändert, alles ist wie immer. Und dann krummelt es am Horizont der Weltpolitik. Das Babylonische Reich kriegt seine Risse. Man denkt, das kann überhaupt nicht sein. Verstehen Sie, denken Sie an unsere neue Geschichte, wie sollte eine Sowjetunion jemals weggehen? Undenkbar, ein Ostblock, das steht. Aber es bekam seine Risse. Und dann kam das Jahr 539, 538 und tatsächlich der absolute Wahnsinn. Eine komplette Revolution in dieser Gegend, in dieser geopolitischen Landschaft, das große Babylonische Reich implodiert in einer Art und Weise, da ist die Sowjetunion klacks dagegen. Und ein vollkommen neues Reich tritt auf, nämlich tatsächlich die persische Periode kommt. Kyros wird der neue König und er erlässt als allererstes, er dachte, das wäre seine gute Idee, denkst du, das war Gottes Plan, schon angekündigt viele Jahre vorher, er erlässt als allererstes, sagt man, der Religionsedikt, und sagt, die Juden dürfen zurück, sie sollen ihr ganzes Tempelzeug mitnehmen und ihrem Gott dort in Jerusalem ihren Tempel aufrichten. Jetzt stellen Sie mal das, also Sie lesen den Psalm 102. Da sind Sie mittendrin in der Klage, mittendrin im Siff, sind gerade wieder dabei, Ihren nächsten Synagogengottesdienst irgendwo in Babylon Synagogen abzuhalten. Neben dem stellen Sie großen Hoffnungstexte aus dem Propheten Jesaja da rein. Der Herr wird den Zion bauen, der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen. Und in dem Moment kommen die Nachrichten rein und sagt übrigens, Babylon ist gefallen, Kyros ist der neue Großkönig. Oder Sie hören die Nachricht von einem Religionsedikt, die Juden dürfen nach Hause. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Und da kriegt dieser Psalm 102 seine drei Welten. Spüren Sie diese drei Welten? Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, gehen wir raus aus der nachexilischen Zeit, das ist für Sie auch ein bisschen zu weit weg, 2500 Jahre. Gehen wir mal nur 2000 Jahre zurück. Nur 2000 Jahre zurück, dann wird das zu einem wunderschönen Adventspsalm. Ja, tatsächlich, der Psalm 102 ist der Psalm für den vierten Adventssonntag. Klug gemacht von Jesusleuten. Klug gemacht, am vierten Advent wird Psalm 102 gelesen. Warum? Weil auf der einen Seite ist noch, ach, ist alles so klein, so mickrig, so armselig. Der Zacharias noch einmal dahin und macht seinen Tempeldienst und seine vertrocknete Elisabeth ist auch noch da. Das alles ist doch alles Murks. Und dann haben wir noch die Hanna da und den Simon. Ist das alles ein einziger Geriatrie-Club? Da ist doch nichts mehr dahinter. Da ist keine Power, keine Energie mehr da. Große Klage, mein Leben ist ein Rauch, ein Feuer. Das vergeht einfach nur so. Aber da waren ein paar Adventsfiguren, nicht wahr? Das waren sie doch. Das war doch eine Hanna, das war doch ein Simeon. Die sind doch dann in diesen Tempel gedackelt, waren immer da, immer wieder da und haben die Hoffnung Israels hochgehalten, die großen Heilsaussagen hochgehalten. Und dann läuft dieser Simeon wieder in den Tempel und die Hanna ist wieder da. Und sie sagen wieder die großen Wahrheiten. Und dann kommt da diese kleine Familie rein. Mit irgendeinem der vielen Babys, die da eben rankommen und dann kriegen ihre Weihegaben und alles, was eben nach dem Opfer so dran war. Und plötzlich, Psalm 102, jetzt ist die Stunde da. Und der Simeon nimmt dieses Kind und sagt diesen Wahnsinns-Adventsatz. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Der Wahnsinn, Psalm 102, sagt der Simeon. Verstehen Sie, das ist es doch. Und jetzt können wir das verstehen, Wir können jetzt mal 30 Jahre weitergehen. Wir sehen doch einen Jesus, wie er von Kapernaum noch einmal zurückkommt in seine Heimatstadt. Eben, wie er nach Nazareth kommt, an einem ganz normalen Synagogen-Samstag und im Schabbat dort eben sich da den Platz nimmt. Und dann liest er aus Jesaja diesen wunderbaren Text, dass eben die Gnadenzeit anbricht und das Jahr der Versöhnung gekommen ist. Die Rolle wird eingerollt, der Jesus sitzt da, alle gucken ihn an. Was sagt er jetzt als Auslegung zu diesem faszinierenden Hoffnungstext der Zukunft? Die Stunde ist jetzt da. Wahnsinn. Das hat dann fast zu einer Steinigung geführt, das ist ein anderes Thema. Aber der Gedankengang, verstehen Sie, plötzlich wird aus Klage und aus Hoffnung festhalten, das dritte Element, der Anbruch. Unglaublich. Jetzt gehen Sie noch mal ein paar Jahre weiter und gehen mit mir, mit diesem Jesus in die Passionszeit hinein. Und die Passionszeit, insbesondere aus der johannäischen Perspektive, hat doch immer diesen einen Satz. Die Stunde ist gekommen. Die Stunde ist da. Das sieht alles furchtbar aus. Die werden den hinrichten. Die werden ihn fertig machen. Wenn was ein Klagelied ist, dann der Schluss des irdischen Lebens von Jesus. Und gleichzeitig steht da. Und ich werde am dritten Tag auferstehen. Und mitten da hinein bricht, die Stunde ist jetzt da. Dass der Menschensohn verherrlicht wird. Und tatsächlich, in der tiefsten Not deiner Klage, steht er aus den Toten auf und die Stunde bricht an. So, wir hatten in diesem Haus jetzt nicht nur den Jakobus, für den war ich jetzt zuständig, wir hatten in diesem Haus auch ein Seminar über einen Endzeitablauf, über all die Fragen, die mit der Endzeit zusammenhängen. Ich habe nur am Rande mitbekommen, was ihr alles durchdacht habt. Faszinierend. Aber jetzt ist doch Psalm 102, genau euer Text, oder? Da fängt es an in der letzten Phase, unmittelbar vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Es fängt an, voll von Klage zu sein. Es ist keine schöne Zeit, eine schwierige, eine belastende, eine dunkle, eine finstere Zeit. Aber am Horizont wird was anderes sichtbar. Am Horizont wird die Hoffnungstexte sichtbar. Und mitten hinein in das Klagen und das Festhalten an der Hoffnung bricht er ein. Und dann heißt, im ganz bestimmten Zeitpunkt wird die Gemeinde das sagen, die Stunde ist da. Die Stunde ist da, ist ja der Wahnsinn. Das ganze Klagen, das ganze Festhalten und Hoffen, kommt das dritte Element, das Element des Anbruchs mit hinein. Das ist Psalm 102. Jetzt haben Sie ihn, oder? Haben Sie ihn? Und jetzt merken Sie auch, warum das so ein unglaublicher Text ist. Jetzt gehen Sie mal aus dem Exil raus und aus dem Adventstext raus, aus dem Passionstext raus und aus dem Wiederkunftstext raus. Gehen wir mal 2020 rein. Sie und ich. Dann kriegen Sie und ich mit diesem Text, wir als Jesusleute, doch eine unglaubliche Perspektive, einen Durchblick, eine Einsicht, ein Verstehen ein tiefes, gutes, heiliges Verstehen unserer Lage, unserer Wirklichkeiten, mit denen wir jeden Tag Umgang haben, die wir an Jesus Christus glauben. Ich spreche jetzt nicht von denen, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Die haben von den Wirklichkeiten, von denen wir hier reden, gar keine Ahnung. Maximal von der ersten, das ist auch nur eingeschränkt. Sondern ganz grundsätzlich von denen, die an Jesus Christus glauben. Die leben, so gibt uns der Psalm 102 zu erkennen, die leben in drei verschiedenen Wirklichkeiten, in denen sie drinstehen, in denen sie drinstehen wollen und in denen sie drinstehen werden. Und wir kriegen ein gutes, tröstendes, klärendes, wegweisendes Wort für unsere Lage. Die erste Lage, die Klagewirklichkeit. Ich weiß, das macht Ihnen keinen Spaß. Mir ja auch nicht. Hilft aber nicht. Ist real. Ist eine Wirklichkeit. Eine Klagewirklichkeit. Damit wir das nicht zu einseitig hinkriegen und sie nicht mit einer kompletten einseitigen Depri-Stimmung den weiteren Tag hineinmarschieren. Klagerealität, ja, hebt nicht auf, dass wir uns hüten wollen vor Dramatisierung unseres Lebens. Das ist das eine. Ja? Und vor einem endlosen Siff des Selbstmitleides. Bitte, Gott, bewahre uns davor. Sondern dass wir auf der anderen Seite auch diese Fülle an Gaben nicht übersehen, mit der unser Leben über die Maßen flankierend gnädig begleitet. Richtig, ganz klar, ganz eindeutig. Hebt aber nicht auf, die Wahrnehmung der Realitäten hinzukriegen. Und das sehen wir hier im Psalm 102, ein so deutliches Bild, dass es aber auch nichts mehr offen lässt. Wie wird denn hier der Mensch beschrieben? Kommt so rein, der wird in einer totalen Vergänglichkeit beschrieben. Der ist zeitlich so dermaßen am Rand. Da laufen die Tage nur so weg, das haucht mal so eben raus. Meine Tage sind vergangen, meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. Ich bin geschlagen. Das Bild von diesen drei Vögeln, ich weiß nicht, was bei Ihnen für Vögel drin stehen. Das ist das Typische. Wir haben ganz große Schwierigkeiten, das zu übersetzen. Also da gibt es einfach nicht mehr den Vogelkundler von damals, der uns sagt, was das für Viecher heute sind. Also das schwankt zwischen Pelikan und Käuzchen. Das ist ja schon ein kleiner Unterschied. Ja? Also auf jeden Fall verschiedene Vögel, die benannt werden, die ein Zeichen für Einsamkeit und für Alleinsein in der Wüste demonstrieren sollen. Das ist ganz eindrücklich beschrieben in diesem Psalm. Ich esse Asche wie Brot und ich mische meinen Trank mit Tränen. Das ist alles absolut nichts. Und ich vergehe komplett. Und dann kommt dieser furchtbare Vers, wo zum Ausdruck gebracht wird, wie hoffnungslos das alles aussieht, wenn es dann nachher heißt, dass tatsächlich ich in einer Verlassenheit da bin, dass ich komplett raus bin, dass das Seufzen der Gefangenen da ist, dass wir Kinder des Todes sind. Da kommen Vokabeln, die sind heftig. Ich bin der Entblößte, heißt es nachher. Ich bin der Nackte. Ich bin der machtlos, ahnungslos, ehrlos ist. Ich bin gefesselt. Ich bin ein Sohn des Sterbens. So können Sie das beschreiben. Was ist eine Beschreibung? Eine ganz realistische biblische Beschreibung des Menschen. Ganz realistisch. So sieht es aus. Ein Ausleger schreibt einfach drüber, die christliche Existenzanalyse lautet, wir haben ein Sein zum Tode. Puh. Ist deutlich, oder? Und als Gedankenanstoß für Mittagessen, nur damit Sie es wissen. Ich bin keinen Millimeter aus dieser Todeszone herausgekommen, indem ich eine Virusinfektion verhindert habe. Nur zum Nachdenken. Ich bin komplett in der gleichen Todeszone. Das muss man mal durch den Kopf gehen lassen. Manche leben ja so ein bisschen wie der den Krieg überlebt hat. Tatsächlich überlebt hat und kommt nach Hause und wird der Straßenbahn überfahren. Verstehen Sie? Dummklopfe. Nein. Ganz wichtig, das zu begreifen. Für unser Denken wichtig zu begreifen. Der Mensch ist im Sein zum Tode. Mann, jeden Tag bin ich vom Tod umgeben. Jeden Tag. Und das zu begreifen, das zu erleben, das zu verstehen, ist natürlich eine Gnade. Psalm 90. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist eine Gnade. Dass ich mir nicht was einrede und mir meine Welten baue und an der klaren Existenzanalyse der Bibel vorbeirausche und mir in einer Welt mich einlullen lasse, die nicht stimmt. Ich bin als Mensch im Sein zum Tode. Wenn der allmächtige Gott da nicht reinkommt, dann war's das für alle. Das ist ganz wichtig. Ich weiß, das ist nicht schön, ich weiß es. Und dass das mit Zorn und mit Ablehnung des lebendigen Gottes zu tun hat, das sagt dieser Psalmtext ja ausgesprochen deutlich durch deinen Thron und deinen Zorn, weil du mich hochgeworfen und zu Boden geworfen hast. Ja. Die Klagewirklichkeit. Aber wir müssen ja noch weitergehen in dieser Klagewirklichkeit. Wir kommen in den eher spezifisch christlichen Bereich hinein, wenn wir nun realisieren, dass dieser Klagende ja jetzt nicht nur irgendein Mensch auf diesem Planeten ist, sondern dieser Klagende ist ja einer, der in der Gottesgemeinschaft ist. Und dieser Klagende sieht jetzt noch etwas besonders Dramatisches. Er sieht, dass der Zion, das ist ja diese berühmte Zionstheologie des Propheten Jesaja, ja, dass der Zion, dass das Herzstück des Gottesvolkes so kaputt da niederliegt. Die Steine liegen noch rum, die Trümmer, kein Gottesdienst, kein Tempel mehr, alles kaputt. Verstehen Sie, das muss man doch sehen, mit geistlichen Augen sehen. Dass in dieser Lage, in der der Glaubende sich hier befindet, er nicht nur sein Sein zum Tode realisiert, sondern dass er auch diese geistliche Sichtweise hat und sagt, Herr lebendiger Gott, wenn ich mir das alles angucke, was nun dein Kernstück, wir würden heute sagen, deine Gemeinde betrifft, meine Güte, ist ein einziger Trümmerhaufen. Und dann kommen wir noch mit unserem persönlichen kleinen Leben dazu. Und es ist jetzt nicht so, dass wir vor geballter Kraft und Power nur so dastehen, auch geistlich gesehen, sondern diese Existenzanalyse tatsächlich da ist. Und jetzt kommt das, was kommt. Ich klage das meinem Gott. Das bleibt nicht bei mir, da drehe ich mich nicht im Kreis. Diese Klage kommt zum lebendigen Gott. Einmal, zehnmal, tausendmal, die kommt zum lebendigen Gott. Herr, höre mein Gebet. Das ist die eine ganz reale Wirklichkeit. Das ist Ihre und meine Wirklichkeit. Da kommen Sie nicht raus. Wir haben immer wieder ein Verständnis, auch unter uns Jesusgläubigen, ein Verständnis, dass diese Klageanalyse, dass diese Existenzanalyse, dass das nur ein Durchgangsphänomen ist. Also ab und an gibt es einmal auch halt jetzt Schwierigkeiten in meinem ansonsten netten Leben. Und da muss ich halt irgendwie das wegbeten und da hilft er mir irgendwie durch und dann geht es wieder normal weiter. Der sagt, normal ist Klagewirklichkeit. Nicht, dass ich mich jeden Tag depressiv fühlen muss, aber dass ich das weiß. Ich bin in der Existenzanalyse vom Sein zum Tode umgeben. Ich weiß, dass der Zion zertrümmert ist. Und meinem persönlichen Leben ist jetzt auch nicht der große Fortschritt erkennbar. So, das ist kein Durchgangsphänomen, das ist ein Dauerphänomen. Teil 2, Sie brauchen dringend Teil 2, ich sehe es Ihren Gesichtern an. Sag, hör doch endlich auf mit Teil 1. Ja. Jetzt kommt ja die zweite Wirklichkeit dazu. Eine Wirklichkeit, verstehen Sie, das Wort ist wichtig. Nicht eine Idee. Eine Wirklichkeit. Hoffnung, die Gott durch Worte setzt, ist Wirklichkeit. Jetzt kommt ja die zweite Wirklichkeit dazu. Ich habe eure Lieder natürlich mit meiner Predigt im Hinterkopf gesungen. Ja, auch wenn ich manches nicht verstehe, singen wir da. Auch wenn das jetzt noch ganz anders aussieht, halte ich fest, du bist der Anker in der Zeit, du bist der Zeitenverbinder. Versteht? Genau das ist es. Ich habe meine Klagewirklichkeit, aber ich habe nicht nur meine Klagewirklichkeit, sondern ich habe meine Hoffnungswirklichkeit. Und Hoffnung biblisch gründet sich auf gegebene Worte. Und wenn man sich fragt, wo hat denn der uns hier unbekannte Beter das ganze Zeug her? Da muss man zuallererst sagen, er schöpft aus dem unendlichen Reichtum zum Beispiel des Propheten Jesaja. Wenn Ihre Bibel das hergibt, dann sehen Sie ganz viele Bibelstellen, fast zu viele aus dem berühmten zweiten Teil des Propheten Jesaja, also alles ab Kapitel 40. Ganz viele Elemente nimmt dieser Beter und baut sie in seine Hoffnungswirklichkeit ein. Er gründet sich auf prophetisch gegebene Worte, die Gott gesagt hat. Hoffnung. Das muss da rein. Ein geistiges Leben muss das rein. Und wenn Sie jetzt diese Hoffnungstexte lesen, dann denken Sie, das ist ja unglaublich, was dieser Beter an zweiter Wirklichkeit jetzt hier präsentiert. Du Herr, da kommt erst mal dieser berühmte Jahwe-Name, und dann, weil einmal nicht reicht für den Beter, Sie können durchzählen, ich habe es getan. Siebenmal nennt er den Jahwe-Namen, siebenmal diesen Heilsnamen dieses einen großen Gottes. Du, dieser Jahwe-Herr, du bleibst ewiglich. Dein Name, denken Sie christologisch, dein Jesus-Name für und für. Du wirst auf jeden Fall den Zion aufbauen. Natürlich wirst du es machen, dass die Heiden den Namen des Herrn fürchten, alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit. Ja, der Herr baut den Zion, ja, er erscheint in Herrlichkeit. Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen, er verschmäht ihr Gebet nicht. Und das wird auch noch aufgeschrieben, wie bei einem Prophet, für die Nachwelt. Was wird die Welt sagen, wenn das alles passiert? Der Herr hat geschaut von der heiligen Höhe, der Herr sieht vom Himmel, der Herr hört das Seufzen der Gefangenen, er macht los die Kinder des Todes. Wahnsinn. Ein Satz nach dem anderen. Und merken Sie, Sie merken das doch, Mann. Sie merken das doch. In dem Augenblick denken Sie, oh, wie gut, dass ich endlich im zweiten Teil angekommen bin. Aber das müssen Sie auch. Liebe Schwester, lieber Bruder, das müssen Sie auch. So ernsthaft wie die Existenzanalyse Teil 1 gilt, Klagewirklichkeit, so ernsthaft gilt die Hoffnungswirklichkeit. Ganz wichtig. Die eine ist wirklich und die andere ist wirklich. Sie ist wirklich. Sie ist im Glauben uns gesetzt und gegeben, den Worten, die der Allmächtige gesagt hat. Und jetzt haben wir etwas vor uns, und das ist natürlich unwahrscheinlich wichtig für uns zum Verstehen, so wichtig, was eigentlich natürlich einen ganz eigenartigen Gesamtlebensgeschmack in uns auslöst. Und diesen Lebensgeschmack, den muss man mal verstanden haben, damit man ihn auch praktiziert. Sonst rutscht man dauernd weg. Also, so wie die Korinther. Die sind dauernd weggerutscht. Die mochten das nicht. Die mochten nicht diese klare Wirklichkeit, die der Apostel Paulus ihnen beschrieben hat. Die waren so scharf auf diese Hoffnungswirklichkeit und beamten die Hoffnungswirklichkeit in die Gegenwart hinein. Und meinten, das wäre klug. Ihr seid schon da, hat er nachher zu ihnen gesagt. War pure Satire, war nicht da. Aber wie kann ich denn dann das beschreiben? Wie beschreibe ich denn jetzt so eine christliche Existenz, die mit der Klagewirklichkeit und mit der Hoffnungswirklichkeit gleichzeitig lebt? Gehen Sie mit mir hinein. Paulus hat das gemacht. Unglaublich gut gemacht. 2. Korintherbrief, Kapitel 6. Da beschreibt dieser Mann Klagewirklichkeit und Hoffnungswirklichkeit in einer Person. Was sagt er? Wir sind die Unbekannten und doch bekannt. Wir sind die Sterbenden. Und siehe, wir leben. Wir sind die Gezüchtigten, doch nicht getötet. Wir sind die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich. Wir sind die Armen, die doch viele reich machen. Wir sind die Nichtsamen und doch alles haben. Das ist Paulus. Verstehen Sie, das ist Paulus. 2. Korinther 6. Die Beschreibung des Menschen in Christus, in Klagewirklichkeit und Hoffnungswirklichkeit vom Psalm 102. So gilt es zu leben. Liebe Schwestern, liebe Brüder, so gilt es zu leben. Okay? Dann hauen wir nicht ab und switchen irgendwie enthusiastischen Rumgebilde von schon realer Hoffnung, die noch gar nicht in das Sein getreten ist. Aber wir versinken auch nicht in einen Weltschmerz, der uns irgendwo abfremdt. Wir halten diese Spannung der Klagewirklichkeit zu unserem Gott und der Hoffnungswirklichkeit aus. Das müsste eigentlich schon reichen für Sie für heute Morgen, wenn nicht Psalm 102 noch eine absolute Besonderheit hätte. Ist ja klar, darauf warten Sie ja, hoffe ich doch, wenn Sie mitgedacht haben. Ja. Denn nicht, dass nur Punkt 3 kommt, wie Sie es ja gewohnt sind, sondern das ist ja natürlich auch jetzt hier drin. Verstehen Sie denn, dass das Besondere ist ja, dass nicht nur Klagewirklichkeit da ist und Hoffnungswirklichkeit, da kommt ja noch eine dritte Wirklichkeit dazu. Da kommt ja noch die Anbruchswirklichkeit dazu. Die Textausleger, die das drauf haben, die haben dann zum Beispiel auf den Psalm 75 verwiesen. Im Psalm 75, da heißt es ja dann am Anfang zum Beispiel, wir danken dir Gott, wir danken dir, verkündigen deine Wunder, dass dein Name so nahe ist. Und dann wird ein Zitat eingeführt, ein Gotteszitat, ja, die Stunde ist jetzt da. Oder man kann übersetzen, ich nehme den Termin. Oder Habakuk Kapitel 2, diese Passage, wo der oben auf seinem Turm sitzt und guckt und Ausschau hält. Und dann sagt doch Gott in dieser wunderschönen Prophetie, ja, ist schon richtig, die Verheißung wird noch kommen. Sie verzieht nicht, sie schnaubt daher, sie ist außer Atem, weil sie so auf dich zurennen muss und sich beeilen muss. Also die kommt quasi unmittelbar an, du hörst schon das Schnaufen von dem Eintreten der Anbruchswirklichkeit. Und jetzt hier tatsächlich in Vers 14 mit diesem wunderschönen Doppler. Haben Sie ihn drauf, diesen Doppler? Da heißt es nämlich tatsächlich einmal schon, du wolltest dich aufmachen und über den Zion dich erbarmen. Und dann, denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig bist. So. Manche Bibeln versuchen dem auszuweichen. Ich verstehe es. Und sagen dann statt dem kausalen Aspekt, bringen die einen temporalen Aspekt ran. Kann man machen, ist tatsächlich sprachlich möglich. Dann heißt der Satz dann so, du aber Herr willst dich aufmachen über den Zion erbarmen, wann es dann Zeit ist. Klar, dann sind sie raus. Ja, dann haben sie natürlich nicht mehr diese Spannung drin, diesen Anbruch drin. Dann ist das irgendwann. Nein, denn es ist Zeit. Und dann merken sie, dass der Beter das wahrnimmt, die Stunde ist gekommen und dann betont es noch einmal, ja tatsächlich. Die Stunde, das Wort in der hebräischen Sprache heißt Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist gekommen. Wollen Sie biblische Beispiele? Sie kriegen 3 biblische Beispiele. Ganz kurz. Wo Klagewirklichkeit, Hoffnungswirklichkeit, Anbruchswirklichkeit zusammenpassen. Macht ja Gott, können wir gleich machen. Wir sind für Klage- und Hoffnungswirklichkeit zuständig. Anbruchswirklichkeit, sein Ding. Da sitzt dieser Petrus im Gefängnis. Wenn was Klagewirklichkeit war, dann das. Wenn der Gemeindeleiter von Jerusalem seinen Hinrichtungstermin vor sich hat. Die wissen, ein paar Stunden später ist der tot. Und in dieser Nacht die Gemeinde nochmal zusammenkommt, noch ein letzter Schrei zum lebendigen Gott. Klagewirklichkeit. Im Wissen, der lebendige Gott ist absolut in der Autorität, alles zu machen, was er tun will. Es kann gehen wie bei Jakobus. Und dann wird der Petrus hingerichtet und enthauptet wie Jakobus auch. Oder Gott kann was machen. Und während Klage und Hoffnungswirklichkeit dastehen, erinnern Sie sich an die Rode, das Opfer der Anbruchswirklichkeit Gottes. Diese arme Frau, ja, die noch mitten in den beiden Welten von Klagewirklichkeit und Hoffnungswirklichkeit drin war in ihrer Gebetszeit. Und dann steht in der Anbruchswirklichkeit der Petrus vor der Tür. Und die denkt, nee, geht, ich kann nicht sein, es ist ein Engel, es ist irgendwas, aber es ist nicht Petrus. Und im Grunde müsste sie Psalm 102 zitieren, 14, die Stunde ist gekommen. Die Stunde ist gekommen. Kann Gott machen. Unser persönlichen Leben, in unsere kleine Biografie, das hineindenken, immer wieder. Und da haben wir die ein oder andere Erfahrung ja gemacht, wo wir mittendrin waren, all dem, was unser Leben auch belastet hat, auch biografisch unsere Existenzanalyse belastet hat. Und wir haben die Hoffnung, Wirklichkeit festgehalten. Und der lebendige Gott kommt da rein und sagt, jetzt ist die Stunde gekommen. Die Gefängnistür geht auf, der Petrus geht raus und die Rote steht da in diesem Gefühl, Anbruchswirklichkeit. Oder gehen Sie mit mir in das Ende des Lebens des Apostels Paulus. Da hat er sich durchgekämpft. Ach, da hat sich durchgekämpft durch sein Leben, durch die ganzen Jahre und Jahrzehnte Gefängnisaufenthalte ohne Ende. Und dann ging es in den großen römischen Schlussprozess. Nach allem, was wir wissen, war schon ein zweiteiliger Prozess. Nach der ersten Phase war schon nochmal freigekommen. Nochmal Missionsdienst, nochmal loslaufen, nochmal der ganze Zirkus wieder ins Gefängnis. Und dann kommt in dieser ganzen Klagewirklichkeit 2. Timotheusbrief das letzte Zeugnis des Apostels Paulus. Hoffnungswirklichkeit. Plötzlich ein völlig neuer Ton in das Leben des Apostels hinein. Ein ganz anderer Ton. Anbruchswirklichkeit kommt hinein. Anbruchswirklichkeit. Er spricht dann, wir würden sagen, im Plusquamperfekt. Er sagt dann, ich habe den guten Kampf gekämpft, also Häkchen. Ich habe den Lauf gehalten, vollendet. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Das weiß der Mann, das war's. Ich darf raus. Ich darf raus. Mein Gott sagt mir, die Stunde ist gekommen. Ist genug, Paulus. Darfst zu mir. Hat er gewusst. Das heißt, neben der Klagewirklichkeit, Prozessordnung, Rom, verlassen von ganz vielen Jesusleuten, festhalten mit aller Kraft der Hoffnungswirklichkeit, bricht in das Leben Anbruchswirklichkeit hinein. Und wenig später haben sie ihn hingerichtet und er durfte nach Hause zu seinem himmlischen Vater, zu Jesus. Drittes Beispiel. Da sind wir mittendrin im endzeitlichen Siff. Mittendrin im endzeitlichen Siff. Lukas-Evangelium, mit allem, was dazugehört. Ich nehme an, das Seminar hat das ausführlichst besprochen. Mitten im ganzen Siff von Klagewirklichkeit der bedrängten Gemeinde und des bedrängten Volkes Israel, nicht zu vergessen. Ja? Mitten in der ganzen Klagewirklichkeit und dem Festhalten der Hoffnungswirklichkeit, Maranatha, unser Herr kommt, unser Herr kommt. Sagt uns Jesus, wie Anbruchswirklichkeit aussieht. Er sagt es wirklich. Wenn ihr das alles dann seht, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Philipperbrief Kapitel 4. Der Herr ist nahe. Er ist nahe. Das ist unser Gott. So, und jetzt lasse ich Sie in diesen drei Wirklichkeiten in die Woche, okay? Ja. In diesen drei Wirklichkeiten leben wir jetzt. Gut? Gut. Wir leben in der Klagewirklichkeit, ja, zu ihm hin. Wir leben in der Hoffnungswirklichkeit von ihm her. Er hat uns seine Hoffnungsworte gegeben als Wirklichkeit. Und wir strecken uns aus im Erwarten der Anbruchswirklichkeit. Gott segne Sie in allen drei Wirklichkeiten. Ich bete. Danke für dieses gute, korrigierende, klärende, ausrichtende Wort, das du uns gibst. Danke, dass du damit in unser kleines Leben geistliche Sortierung und Ordnung hineinbringst, die wir so oft hin und her schaukeln, von allem Möglichen beeinflusst werden. Herr, wir dürfen dir unsere Klagewirklichkeit bringen. Ganz individuell und ganz universal. Das werden wir tun. Herr, höre unser Gebet, auch in dieser Woche. Wir wollen diese Hoffnungswirklichkeit in unserem Leben vollen Raum geben. Deinen Worten, die gelten, die Wahrheit und die Wirklichkeit sind, die nicht Schall und Rauch sind, die bleiben, wenn alles andere vergeht, bist du und deine Worte noch da. Und wir stehen in Erwartung der Anbruchswirklichkeit, in Details unserer Biografie, im Ziel unseres persönlichen Lebens, im Erwarten deiner Wiederkunft. Lass uns deine Leute auch an diesem Ort und in diesem Gottesdienst gehört und mitverfolgt haben, wo auch immer, getrost in diesen drei Wirklichkeiten unseren Weg gehen. Darum bitten wir dich. Und gemeinsam beten wir zu unserem Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.